Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir sind, glaube ich, zum ersten Mal mit Bibellesen beginnt in der Osterwoche. Und deshalb lese ich uns auch den Spruch, der für das Osterfest vorgesehen ist, aus Offenbarung 1, Vers 18. Jesus selber deutet seine Auferstehung. Es gibt ja ganz viele interessante Überlegungen zur Auferstehung. Und ich wundere es auch immer, dass man viel zu wenig das heranzieht, was Jesus selber zu diesem Ereignis sagt. In Offenbarung 1, Vers 18 heißt es, Jesus Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es gibt nichts Besseres als diese Botschaft und diese Deutung, was da am Ostern geschieht. Ich war tot, war Freitag. Jesus hat für unsere Sünde und unsere Schuld bezahlt, hat das Urteil Gottes auf sich genommen. Aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, ewiges Leben, Ostern, und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, sodass er auch uns befreien kann aus dem Kerker der Sünde. Halleluja. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, du bist auferstanden und lebst, und du gibst damit unserem Leben eine Richtung, eine Orientierung, ein Ziel. Und danke dafür, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und dass du uns ewiges Leben schenkst. Wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart. Öffne uns dein Wort, schließe uns auf. Wir wollen mehr davon erfahren. Wir wollen heimisch werden in deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir immer mehr, immer tiefer etwas von dir verstehen. Amen. Amen. Bibellesen mit Gewinn. In diesem Jahr geht es um die Josef-Geschichte. Erster Teil ist immer so, dass der Jens uns bei der Josefsgeschichte an der Hand nimmt und durch den Bibeltext führt. Im zweiten Teil versuche ich dann, Brücken ins Neue Testament hineinzuschlagen. Schauen wir mal, wie gut es heute gelingt. Darf ich gleich den Jens bitten, dass er uns weiterführt in der Josefsgeschichte.
Ich hoffe, ihr alle hattet ein schönes, wertvolles Osterfest gehabt,
ja,
wo jetzt wieder diese Auferstehung unseres Herrn ganz neu vor Augen geführt und bewusst geworden ist, unser Glauben gestärkt hat. Ist ja die Wahrheit der Auferstehung ist ein Fakt, an dem müssen wir unbedingt festhalten. Ohne diese Wahrheit macht unser Glauben überhaupt keinen Sinn. Diese Wahrheit müssen wir festhalten. Wir wissen nicht, in welche Richtung sich die moderne Theologie, die liberale Theologie noch entwickeln wird in den nächsten Jahren. Aber das ist eine Wahrheit, die müssen wir festhalten. Ein historischer Fakt. Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten und erlebt. Und so lesen wir auch die Bibel. Die Bibel hat ja verschiedene Literaturgattungen. Und bei der Geschichte Josefs handelt sich es ebenfalls um einen historischen Bericht. Also keine Parabel oder keine Vergleichsgeschichte, die wir hier finden, sondern ein historischer Bericht, der genauso passiert ist, obwohl es doch auch Parallelen, und Thomas wird es dann ausführen, Parallelen gibt zu dem Leben unseres Herrn Jesus. Ich kann nicht jedes Mal einen Rückblick machen, also wer beim letzten Teil nicht dabei war, zum Großteil kennt ihr ja die Geschichte, und wenn nicht, könnt ihr das auch nochmal nachhören. Bei uns auf unserer Homepage sind die ganzen Bibelabende nachzuhören und den ersten Teil, wenn ihr den versäumt habt, dann auch nochmal im Rückblick anhören könnt. Heute ab Kapitel 39, 1. Mose Kapitel 39, ab Vers 20 starte ich da. Und Josef, wenn er euch erinnert, wurde ja eines Verbrechens beschuldigt, was er nicht begangen hat. Eines Verbrechens beschuldigt, ins Gefängnis geworfen, aber nicht in irgendein Gefängnis, sondern er landet in dem Gefängnis, wo auch die Gefangenen des Pharaos untergebracht werden. Und hier erkennen wir schon, dass auch selbst in diesem Augenblick, das erstmal dramatisch aussieht, ungerecht aussieht, selbst da hat Gott seine Hand im Spiel. Und ich lese jetzt ab Vers 20. Und Josefs Herr nahm ihn und legt ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Also Jesus kommt ausgerechnet in das Gefängnis, wo auch die Gefangenen des Pharaos einsaßen. Man könnte sich fragen, Zufall? Oder führt Gott hier Regie? Gott war mit Josef gewesen. Er war mit Josef selbst in diesem Gefängnis, auch in Zeiten, wo ihm Unrecht widerfährt. Wenn wir mal so reflektieren, wie geht es uns manchmal, wenn uns Unrecht widerfährt? Wenn uns Dinge passieren, die wir als ungerecht empfinden, wenn wir irgendwas ausbaden müssen, was wir eigentlich, was uns gar nicht, wofür wir nichts können. Ja? Wie geht es uns da? Auch hier lesen wir, dass Gott auch mit Josef in diesem Gefängnis war. In Zeiten auch, wo die Gefahr besteht, dass man denkt, hat Gott mich verlassen? Sieht Gott mich überhaupt noch hier, wo ich stehe, in meiner Situation? Wie würdest du empfinden, wenn du, gehen wir mal von der heutigen Zeit aus, in einer Strafvollzugsanstalt gefangen gehalten wirst, unschuldig bist? Und damals war das ja vom rechtlichen Ansatz her, auf rechtlichem Gebiet, kein Vergleich mit heute gewesen. Heute rufst du einen Anwalt an und selbst wirkliche Verbrecher bekommen oftmals mildernde Umstände wegen Unzurechnungsfähigkeit oder solche Dinge. Also das war damals ganz anders. Er saß in diesem Gefängnis und wäre ohne Gott eigentlich verloren gewesen. Ohne Hilfe, ohne Aussicht, ohne Hoffnung. Ja. Gott stellt sich zu Josef selbst im Kerker. Aber nicht nur, um diese Zeit irgendwie zu überstehen, zu überleben, sondern er gab ihm sogar Gunst, lesen wir hier, Gunst, das Wohlwollen des Gefängniswärters. Und das ging so weit, dass Josef dann über die Aufsicht dieser ganzen Gefangenen gesetzt wird, die Leitung bekam, eine Karriere im Gefängnis, die er gemacht hat, ohne Machtkampf, ohne Bestechung. Ja. Josef hat die Gunst Gottes mit sich gehabt und hat eine Karriere im Gefängnis gemacht. Und das ist möglich mit Gott, auch in deinem Business, auch in deiner Arbeit. Ehrenamtliche Arbeit oder was du machst, ja, in deinem Bereich, wo du tätig bist. Der Gefängnisverwalter hier vertraute Josef völlig und gab ihm freie Hand. Warum? Lesen wir im Vers 23. Weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Gott war mit ihm, dort an diesem schrecklichen Ort. Und das ist auch das, was wir immer wieder brauchen und auch immer wieder neu für unser Leben suchen müssen. Dass Gott mit uns ist. Wir sind so oft auf die Umstände fixiert, dass es uns da und hier und dort gut geht und da alles passt. Aber das Wichtigste, was wir brauchen, was unabhängig ist von unseren Umständen, dass Gott mit uns ist. Und das sehen wir ganz deutlich bei Josef. Was der so durchlebt, Gott muss mit uns sein. Und dahingehend wollen wir den Herrn immer wieder suchen, auch unseren Lebenswandel prüfen dahingehend, dass Gott mit uns sein kann. Wie gesagt, Josef war unschuldig da im Gefängnis. Ihm wurde was angehängt, wo er sich dagegen gewehrt hat und was er eigentlich nicht wollte. Und Josefs Karriere ist eine Ermutigung für diejenigen, die Gott lieben und in einer Welt leben und arbeiten müssen, die nicht vollkommen ist. Wo es immer wieder solche Dinge gibt, wo uns Unrecht widerfährt. Wo schlimme und schreckliche Dinge passieren. Und aus dieser ungerechten, katastrophalen Situation erwächst für Josef eine neue Gelegenheit. Anstatt sich über dieses Unrecht zu beschweren, sich zu grämen, was ihm widerfahren ist, hätte er auch frustriert sein können, enttäuscht, alles hinschmeißen. Aber nein, er steckt seine ganze Energie in diese neue Aufgabe, die ihm zugeteilt wird. Und das ist für mich vorbildlich. Dass Josef sein Los so geduldig und konstruktiv trug, das bedeutet nicht, dass wir Unrecht hinnehmen müssen. Das nicht. Dass Unrecht uns egal sein sollte. Aber Gott belohnte Josefs Demut hier mit seinem Aufstieg. Und das war ja nicht das Ende seines Aufstiegs. Das war ja erstmal so der Anfang, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie motiviert du deine Arbeit tust, wenn du zur Arbeit gehst, oder vielleicht bist du auch schon im Ruhestand, aber irgendwas arbeitest du ja vielleicht doch und bringst dich irgendwo ein. Wie motiviert tust du deine Aufgaben, deine Belange erledigst? Gott möchte, dass wir in allen unseren Lebensbereichen unser Bestes geben. Unser Bestes geben, selbst als Sklave. Ja, schau mal ins Neue Testament. Selbst als Sklave bist du vom Wort Gottes her aufgefordert, dein Bestes zu geben. Gott schaut dir bei der Arbeit zu. Kannst du dir das vorstellen? Er schaut, wie du arbeitest. Und wenn wir unsere Arbeit, auch ehrenamtliche Arbeit, nach bestem Wissen und Gewissen zu Gottes Ehre auch vor allem tun, dann garantiert das zwar nicht immer, dass wir eine steile Karriere und Erfolg bekommen, würde ja auch nicht jeder von uns vertragen, denke ich. Aber folgendes Versprechen aus dem Wort Gottes gilt immer. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Und das sehe ich hier auch bei Josef immer wieder. Er dient Gott. Egal in welcher Position, egal an welchem Ort, er dient seinem Gott. Und während Josef im Gefängnis seiner Arbeit nachgeht, da passiert etwas im Palast des Pharaos, etwas, dass das Vorankommen des Planes Gottes oder für das Vorankommen des Planes Gottes dienlich ist. Der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos und des Königs von Ägypten, sie fallen beide in Ungnade. Genau in dieser Zeit, wo Josef da im Gefängnis sitzt. Was ein Bäcker ist, denke ich, wissen wir alle, aber was ist ein Mundschenk? Ein Mundschenk ist einer, der unter dem Risiko seines eigenen Lebens geprüft hat, die Speisen und die Getränke des Königs. Bevor sie der König zu sich nahm, um einen Giftanschlag zu vereiteln. Deshalb ist wahrscheinlich die Berufsgruppe auch ausgestorben. Oder ich weiß nicht, ob es manchmal noch weiter unter bestimmten Machthabern solche Angestellten gibt, vielleicht irgendwelchen Diktatoren. Nordkorea kann ich mir vorstellen, oder auch Russland, ob der Putin sowas hat, vielleicht schon die Überlebenschance der Leute war ja 50-50. Ne? Kann gut gehen, aber auch nicht. Ja. Jedenfalls bei den beiden hier, Mundschenk und Bäcker, ging es ab in den Kerker. Die Ursache bleibt uns verborgen, die erfahren wir gar nicht. Es ging ab in das gleiche Gefängnis, wo auch Josef untergebracht war. Und ich bin mir nicht sicher, ob man in so einem antiken ägyptischen Gefängnis gut schlafen konnte. Jedenfalls die beiden, die haben noch geträumt in der Nacht. Sie hatten noch Träume im Gefängnis. Und in einer Nacht, in derselben Nacht, hatte jeder einen anderen Traum von den beiden. Keiner von ihnen konnte mit seinem Traum irgendetwas anfangen, auch die spürten, es muss von Bedeutung sein. Es ist nicht irgendein Traum, und sowas, was ich jede Nacht zusammen träume. Es war ein Traum, der ihnen zeigte, diese hat Bedeutung für unser Leben, für unsere Zukunft. Aber es brauchte eben eine Deutung, die bildliche Darstellung reichte ihnen nicht aus oder sagte ihnen nichts. Und am nächsten Morgen, als Josef so seiner Arbeit im Gefängnis wieder nachging, kam er auch bei diesen Gefangenen vorbei, schaute nach ihnen und er bemerkte, dass sie traurig waren. Traurigkeit war irgendwie auf ihrem Gesicht zu sehen. Und auf das Nachfragen Josefs sagen sie dann, Kapitel 40 bin ich jetzt schon, Vers 8, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deutet. Wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deuten könnte. Gut, in ihrer Situation, jetzt konnten sie wahrscheinlich auch nicht so viele Leute fragen, aber irgendwie waren sie ratlos und wandten sich dann, oder Josef bemerkte das und nutzte diese Gelegenheit, seinen Gott ins Spiel zu bringen. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Wenn eure Träume jemand deuten kann, dann mein Gott. Davon war Josef überzeugt. Träume deuten kann nur der allwissende Gott. Und auch Daniel hat einmal so etwas Ähnliches gesagt. Dabei ging es um den Traum von Nebukadnezar, Daniel 2, Vers 28. Aber es gibt einen Gott im Himmel, sagt er, der Geheimnisse offenbart. Gott schaut in das Verborgene, Gott schaut auch in die Dinge, die dir verborgen sind und kann sie offenbaren, wenn es zum Heil, zum Guten dient. Und doch wusste Josef auch, dass Gott, wenn er in dieser Welt wirkt, durch Menschen wirkt. Seine Pläne durch Menschen auch umsetzt. Er wirkt durch Menschen, die er dazu befähigt. Und in diesem tiefen Vertrauen, dass Gott jetzt auch in dieser Situation ihn einweiht, Josef einweiht, fordert er sie auf, erzähl mir doch, sagt er, erzähl mir doch. Gott benutzt Menschen, um seine Pläne in dieser Welt, in der wir leben, umzusetzen. Und so wie hier Josef gebraucht wird, so möchte er auch dich gebrauchen, um Menschen zu dienen. In seiner Kraft, mit seiner Befähigung, Menschen zu dienen. Zuerst war es der Mundschenk, der überzeugt war von Josefs Können und er beginnt, seinen Traum zu erzählen. Er sagt, das habe ich sicher vor dir, ich sah vor mir einen Weinstock mit drei Ranken. Kaum hatte er Knospen getrieben, da blühte er auch schon auf. Kurz darauf hing er voller Trauben. In meiner Hand hielt ich einen Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste den Saft in den Becher und reichte ihn dem Pharao. So ungefähr der Traum, eine schnelle Abfolge von Szenen im Zeitraffer, thematisch orientiert an dem Alltag des Mundschenks. Und Josef gibt die Deutung sehr folgendermaßen aus. In drei Tagen wird der Pharao dich zu sich kommen lassen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Du wirst ihm wie früher als Mundschenk den Becher reichen, sagte er. Und es waren gute Aussichten. Das waren gute Aussichten für den Mundschenk. Eine große Erleichterung muss es für ihn gewesen sein. Und Josef dachte sich, ja, wenn das so gut läuft, dann verknüpfe ich doch damit gleich meine Bitte an den Mundschenk. Eine Bitte, Vers 14, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, aus dem Gefängnis. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Josef bittet also den Mundschenk, ein gutes Wort einzulegen beim Pharao. Ob er ihn eventuell dann freilassen würde, weil er unschuldig im Gefängnis saß. Soweit erstmal. Und jetzt kommt der oberste Bäcker. Er hörte auch, dass Josef gut gedeutet hatte und hatte jetzt Motivation, ja, war jetzt auch ermutigt, seinen Traum zu erzählen. Und er sagt, ich trug drei Körbe mit Gebäck auf dem Kopf. Und im obersten Korb lagen gebackene Leckereien für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Das war's. Das klingt schon von der bildlichen Sprache her für mich nicht sehr verheißungsvoll. Jedenfalls auch in diesem Fall schenkte Gott dem Josef die Deutung. Und wie schon geahnt, ist es jetzt nicht so gut, eher katastrophal, diese Nachricht. Josef sprach zu ihnen, die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich zu sich kommen lassen und an einen Baum hängen und die Vögel werden dein Fleisch fressen. Jetzt dachte sich Josef, mit dieser Botschaft, da brauchst du keine Bitte zu verbinden. Ja. Das kannst du dir sparen. Und auch der Mundschenk, er dachte nicht mehr an die Bitte, die Josef geäußert hatte. Obwohl alles so eintrat, wie er gesagt hatte. Drei Tage später feierte der Pharao eine Party, Geburtstag war dran. Er lud auch den Mundschenk und den Bäcker vor sich. Und es kam genauso, wie Josef gesagt hatte. Der Mundschenk wurde wieder eingesetzt in sein Amt. Er durfte in seiner alten Aufgabe wieder dem Pharao dienen. Doch der oberste Bäcker, er wurde gehängt von dem Pharao. Und in Vers 22 heißt es dann, abschließend, alles geschah so, wie Josef es vorausgesagt hatte. Aber der königliche Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Josefs Deutung erfüllte sich mit großer Genauigkeit. Zum großen Glück für den Mundschenk, aber auch das Unglück des Bäckers ist wahr geworden. Und damit hat sich Josef ja als ein zuverlässiger Deuter von Träumen bestätigt. Und dennoch sitzt er weiterhin schuldlos im Gefängnis. Schuldlos und jetzt auch noch vergessen. Schuldlos und vergessen im Gefängnis. Wie würdest du dich fühlen? Doch selbst wenn Menschen uns vergessen, einfach vergessen, Gott vergisst seine Kinder niemals. Stimmt das? Gott vergisst seine Kinder niemals. Da heißt es doch in Jesaja 49, Vers 15. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Hier sagt Gott seinem Volk und auch uns, dass er nie und nimmer seine Kinder vergisst. Vergleicht es mit einer Mutter, die ihr Kind nicht, ihren Säugling nicht vergessen kann. Ja. Selbst in katastrophalen Situationen, wir können heute auch Umstände im Leben, wo Kinder weggegeben werden, vernachlässigt werden und so. Aber die Bibel sagt uns, eine Mutter, ihr Kind, vergessen, niemals. Das passiert nicht. Aber selbst wenn, sagt Gott, selbst wenn das Unmögliche eintritt, ich nicht. Ich vergesse euch nicht. Ich vergesse dich nicht. Egal, wo du gerade sitzt, in welchem Gefängnis, in welcher Situation, was du gerade durchlebst, Gott sagt dir heute, ich nicht. Ich vergesse dich nicht. Zwar war Josef hier von dem Mundschenk vergessen, aber nicht vergessen von Gott. Nicht vergessen von Gott. Und so lässt Gott etwas geschehen, um den Josef, den Mundschenk, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nach 2 Jahren, überlegt euch mal diesen Zeitraum, nach 2 Jahren, 2 Jahren schuldlos im Gefängnis. Nach welcher Zeit wirst du unruhig, wenn nichts passiert in deinem Leben, wenn keine Veränderung geschieht in deiner dramatischen Situation? Wann erwarten wir Veränderung, wenn wir beten? Josef sitzt 2 Jahre an diesem Ort. 2 Jahre. Nach 2 Jahren träumt auch der Pharao. Wieder Traum. Der Pharao träumt, der König von Ägypten, etwas, was ihm keine Ruhe lässt. Pharao war übrigens kein Eigenname, sondern es war ein Titel. Ein Titel für in der damaligen Zeit für die ägyptischen Könige. Bedeutet so viel wie großes Haus. Großes Haus. Und wichtig ist vielleicht in diesem Zusammenhang, dass wir wissen, der Pharao galt als Gott unter den Menschen. Und unter den Göttern als Mensch. Unter den Menschen galt er als Gott und unter den Göttern galt er als Mensch. Also er war Herrscher und Priester zugleich. In seinem ersten Traum stand der Pharao an einem Ufer eines Flusses, dem Nil, hier im Text Strom genannt. Also es war, dieser Nil ist die Lebensader von Ägypten gewesen. Die ganze Wirtschaft hing in dieser Zeit von diesem Fluss ab. Und da sagt er, da stiegen 7 schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser und fraßen am Ufergras. Und danach kamen 7 magere, hässliche Kühe aus dem Fluss heraus, stellten sich neben die anderen. Und das war kein schöner Anblick. Solche Kühe hat man in ganz Ägypten noch nie gesehen, heißt es. Und die mageren Kühe, das kann man uns gar nicht vorstellen, diese klapprigen Kühe fielen über die fetten Kühe her und fraßen sie auf. Ja, ein verrücktes Bild. Und in dem Moment wachte der Pharao auf. Aber nicht lange, er schlief bald wieder ein und träumte zum 2. Mal. Wieder die Zahl 7. Diesmal 7 volle reife Ähren wuchsen an einem Halm. Danach wuchsen 7 kümmerliche Ähren, die vom heißen Wüstenwind verdorrt waren. Und die Dürren fielen über die vollen Herdenfraßen sie auf. Also auch wieder unvorstellbar für uns. Und an diesem Punkt erwachte der Pharao wieder und merkte, dass es nur ein Traum gewesen ist. Ein außergewöhnlicher Traum. Ein Traum, der irgendeine Bedeutung hat. Er spürte, es war nicht ein Traum wie sonst. Und so ließ er alle Wahrsager und Weisen aus dem ganzen Land zusammenrufen, herbeibringen, um irgendwie herauszufinden, was diese Träume bedeuten sollen. Ob irgendeiner von denen helfen könnte, diese Deutung des Traumes zu erfahren. Aber es gab keinen einzigen, der ihm das erklären konnte, was die Träume bedeuten. Eine Blamage für die damalige geistliche Elite im Land Ägypten. Und auch ein Armutszeugnis für diesen Pharao, der ja als Herrscher für sein Volk als Gott galt. Dieser sogenannte Gott hatte plötzlich ein Problem. Und der Mundschenk, der bekommt das mit und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil er nicht die Bitte des Josefs erfüllt hat oder nachgekommen ist. Aber jetzt die Möglichkeit, das wieder gut zu machen und erzählt dem Pharao von dem Talent, das Josef hatte. Der immer noch geduldig, unschuldig im Gefängnis saß. 2 Jahre. Wie lange übrigens Josef insgesamt im Gefängnis saß, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen. Wir wissen von den Zahlen her, er wurde im Alter von 17 Jahren verkauft nach Ägypten und im Alter von 30 Jahren steht er jetzt vorm Pharao, also 13 Jahre Aufenthalt liegen schon hinter ihm, Ägypten. Ja. Also der Pharao lässt Josef aus dem Gefängnis holen, wird äußerlich noch ein bisschen aufbereitet, damit er dann vor dem Pharao dementsprechend erscheinen kann. Und dann klagt der Pharao dem Josef ein Leid. Keiner ist in der Lage, meine Träume zu deuten. Aber ich habe gehört, du hast das drauf. Du kannst es. Ja. Könnte ja jetzt ein bisschen Erwartungsdruck auch auf dem Josef liegen. Ne? Aber doch antwortet er ja wieder mit einem Hinweis auf seinen Gott. Vers 16. Da antwortet Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil dient. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil dient. Eigentlich eine herausfordernde Antwort gegenüber einem, der als Gott galt, selber, aber jetzt hilflos dasteht, jetzt keine Antwort hat. Aber Josef hat recht, was er sagt. Nur Gott kann eine Antwort geben. In Jesaja 46, Vers 10, da lesen wir, ich kündige an, hier spricht Gott durch den Propheten, ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintritt. Gott ist derjenige, der Dinge auch, was die Zukunft betrifft, voraussagt. Und etwas später erkennt es ja auch der Pharao, dass diese Fähigkeit, Zukunft vorhersagen, nur möglich ist durch den Geist Gottes. Vers 38. Aber das kommen wir dann das nächste Mal noch dazu. Und so berichtet jetzt der Pharao den Josef von seinen beiden Träumen. Und Josef erkannte schnell, diese beiden Träume, sie gehören irgendwie zusammen. Es ist ein Traum eigentlich, um den es sich handelt. Genau wie bei Josef selbst am Anfang der Geschichte, ja, war ja auch 2 Bilddarstellungen, die eine gemeinsame Aussage hatten. Also es handelt sich um einen Sachverhalt, um eine Botschaft. Und bevor Josef jetzt diesen Traum deutet, bezeugt er auch nochmal, dass nicht nur die Deutung des Traumes von Gott kommt, sondern auch der Traum selbst. Und auch im Neuen Testament finden wir das bestätigt, dass Gott sich in Träumen offenbart, ja, zu Menschen spricht, Engel im Träumen erscheinen. Ganz stark bei seinem Namensvetter Josef, der Mann, der Verlobte der Maria. Ja. Immer wieder auch im Neuen Testament wird das bestätigt. Gott offenbart sich auch in Träumen. Und hier zeigt Gott dem mächtigsten Mann von Ägypten, was er tun will. Es geht also nicht um eine zufällige Entwicklung, die irgendwie bewältigt werden muss, sondern es geht um Gottes souveränes Handeln. Es leuchtet auf in dieser Geschichte. Die Deutung Josefs ist folgende. Die 7 fetten Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche und fruchtbare Jahre. Jahre, in denen es euch gut gehen wird. Wohlstand, gute Ernten und all das, was damit zusammenhängt. Ja. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren, sie stehen für 7 Hungerjahre, Trockenzeit, Dürre, all das. Jahre, in denen das Volk Hunger leiden wird. Und Pharao, das ist das, was Gott dir vorher sagen möchte. Dass du vorbereitet bist, dass du dich vorbereiten kannst. Josef bringt noch eine nähere Erklärung, damit es für den Pharao auch deutlich wird, wie brisant diese Lage ist, das, was Gott hier offenbart. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben, sagt er. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Also all der Überfluss der guten 7 Jahre wird vergessen sein in dieser Zeit. Wenn ich also manchmal an mich denke, wie schnell vergessen wir das Gute, ja, wenn wir heute in einer misslichen Lage drin sind. Wie schnell geht bei uns auch dieses Gute vergessen. Die Hungersnot wird das alles vergessen machen. Der Hunger wird auf das Land so schwer einwirken, das ganze Land verzehren. Und sie wird schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnert, sagt Josef. Und er sagt auch noch eins, übrigens, dass Gott dies in 2 Bildern gezeigt hat, 2 unterschiedlichen Bildern, dass es zweimal kam, bedeutet, dass dieses Ereignis beschlossene Sache bei Gott ist und dass es eine gewisse Dringlichkeit, dass es bald geschehen wird, bald eintreten wird. Das sind keine schönen Aussichten, für den Pharao nicht, für das Land Ägypten nicht. Aber Josef bleibt nicht nur bei der Ankündigung dieser nationalen Katastrophe, sondern er entwickelt auch aus eigenem Antrieb übrigens ein Konzept zur Bewältigung dieser kommenden Not. Und damit zeigt er seine Anteilnahme auch am Wohlergehen Ägyptens. Hätte er auch sagen können, ist mir egal. Aber nein, er zeigt Anteilnahme. Und das finde ich vorbildhaft. Das finde ich vorbildhaft. Wenn Menschen in einem anderen Land leben und wohnen, dass sie, wie es ja heutzutage viel üblich ist, ja, unter uns, dass man sich an dem Wohlergehen des Staates interessiert, dass etwas nicht gleichgültig ist, nicht ausnützt oder sogar den Menschen schadet, sondern dass man sich, wie Josef das hier zeigt, für das Wohl dieser Menschen in dem Land auch mit einsetzt. Und darüber hinaus beweist Josef hier in diesem Fall eine enorme Fähigkeit, diese große Herausforderung komplett zu durchdenken und einzuschätzen, was zu tun ist. Und außerdem, hier ganz nebenbei betont er noch 3-mal sehr geschickt übrigens diese wichtige Stellung, die dem Pharao, dem Leiter dieses Landes in dieser Zeit zukommt dabei. Dann empfiehlt Josef dem Pharao noch einen verständigen, weisen Mann auszuwählen und über die Verwaltung des Landes einzusetzen. Dieser soll dafür sorgen, dass in den 7 guten Jahren genug zurückgelegt wird, Vorräte gesammelt werden, um die 7 schlechten Jahre dann zu überstehen. Und ihr ahnt es schon, ihr könnt euch denken, wer für diese gewaltige Aufgabe auserwählt wird. Vom Pharao, ja, der eingesetzt wird. Aber dazu das nächste Mal. Josef, er wurde vom abgelehnten, ausgegrenzten Träumer zum wertgeschätzten Traumdeuter. Durch Gott, durch Gottes Führung, durch seine Gunst, weil Gott mit ihm war. Ein Traumdeuter mit Zukunftsperspektive. Was für eine Karriere. Eine Karriere, die eigentlich jetzt an diesem Punkt erst so richtig Fahrt aufnimmt. Und auch heute möchte ich wiederholt für uns, die wir hier zusammen sind, betonen, Gott verfolgt unbeirrt sein Ziel, auch mit dir. Hat einen Plan für dein Leben. Egal in welcher, vielleicht sogar katastrophalen Situation du momentan bist. In welcher Not, welches Leid dich beschäftigt. Gott verfolgt sein Ziel unbeirrt mit jedem, der sich ihm zur Verfügung stellt. Mit ihm lebt, der ihn liebt. Ja. Auch wenn zwischendurch oder streckenweise es manchmal katastrophal aussehen mag in unserem Leben. Manchmal sogar zum Verzweifeln ist. Es manchmal sogar lange dauert. Gott bleibt dran. Bleiben auch wir dran, dass wir unserem Gott vertrauen. Festhalten an unserem Glauben. Egal, wie die Umstände sind. Er weiß, was er tut. Auch in deinem Leben. Und ich möchte auch heute wieder den ersten Teil abschließen. Mit diesem gleichen Bibelwort, was ich beim letzten Teil gelesen habe. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Amen. Amen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wird Thomas die Fortsetzung machen.